Lass uns noch beten. Ja, lieber Herr, wir haben eben gesungen, dass du gegenwärtig bist. Und es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern wir wollen das aus vollem Herzen bekennen. Wir wollen darauf vertrauen und ja, das macht uns froh, dass du hier bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns öffnest für deine Gegenwart, für dein Reden und dass du uns etwas schenkst, was wir gut gebrauchen können. Amen. Ja, so eine typische Predigt. Man nimmt einen Bibeltext, ein paar Verse, macht sich ein paar Punkte und legt dann diese Verse aus. Heute Morgen werde ich mal etwas anderes machen. Ich werde natürlich Gottes Wort auslegen, aber ich folge mal nicht diesem strengen Schema, sondern ich bin durch einen Zeitungsartikel, der vor einigen Wochen hier in der Weinheimer Zeitung war, zu meinem Predigtthema angeregt worden. Das war das Titelblatt der Wochenendausgabe. Sieht man schön, so eine Gartenidylle mit Geranien. Ne? Und dann kommt darunter die Überschrift Spießer 2.0. Das hat mich dann doch zum Nachdenken gebracht. Aber ich wollte es nicht einfach so bei dem Spießer bewenden lassen, sondern ich habe da noch ein Wort drüber geschrieben und das ist mein eigentliches Predigtthema. Ich möchte mit uns heute Morgen gemeinsam mal ein bisschen auf die Traditionen eingehen und vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was sind denn Traditionen überhaupt wert? Statt auf der geblümten Couch nimmt er auf der ergonomischen Liege Platz. Er trifft sich mit Freunden nicht im Vereinsheim, sondern in der Kneipe zum kollektiven Tatort schauen. Der Neospießer pflegt seine Rituale und hat dennoch das Zeug zum Trendsetter. Sie haben eine Designer-Couch, eine schicke Espressomaschine. Sie kaufen Biogemüse, gehen am Wochenende gerne wandern oder zum kollektiven Tatort schauen. Wenn drei dieser Punkte auf Sie zutreffen, sind Sie möglicherweise ein Neospießer. Auch Spießer 2.0 genannt. Soweit das Zitat aus diesem Artikel in der Zeitung. Naja, ich bin ja ein Teil der 68er Generation. 1968 war ich gerade mal 17. Und als ein Teil der 68er Generation hat mich das ganz schön ins Grübeln gebracht. Bin ich vielleicht heimlich, ohne es zu wissen, zum Spießer geworden? War es damals doch angesagt, gegen alles Verkrustete, in Anführungsstriche Normale, zu sein? Man kleidete sich provokativ. Ich kann mich ja gut an meine alte Ami-Jacke erinnern, die war damals das Zeichen nach außen, ich gehöre nicht zum Establishment. Man trug die Haare lang, man hörte Musik, die die Eltern zur Verzweiflung brachte. Ich kann mich noch gut erinnern, für meine Mutter war es oft die letzte Möglichkeit, an den Sicherungskasten zu gehen und die Sicherung rauszudrehen. Alles, was auch nur den Anschein hatte, traditionell zu sein, war verpönt und wurde geächtet. Und ganz schnell hatte man natürlich auch äußere Kennzeichen definiert, die einen Spießer beschreiben. Autofahren mit Hut. War klar, ein Spießer musste Opel fahren. Das war das einzige Auto, wo man mit aufgesetztem Hut fahren konnte. Vielleicht denkt der ein oder andere noch an die gehäkelte Klorollenabdeckung, die auf der auf dem Kofferraumdeckel stand. Fahrradklammern waren früher sehr beliebt. Urlaub in Rimini war das erstrebenswerte Ziel. Die Gartenzwerg-Idylle ist ja hinreichend beschrieben. Natürlich muss man am Garten einen Jägerzaun haben, einen Schonbezug auf dem Telefon. Vielleicht könnt ihr euch an diese schrecklichen Dinger noch erinnern. Geht natürlich heute nicht mehr, weil es so viele verschiedene Telefone gab. Aber damals gab es ja nur ein Telefon von der Deutschen Bundespost. Und da gab es halt eben so schöne gehäkelte Schonbezüge dafür. und natürlich noch manches andere mehr. Die Spießer waren schnell geoutet und auf keinen Fall wollte man so werden. Doch was ist eigentlich ein Spießer? Wo kommt denn dieses Wort überhaupt her? Im Mittelalter bezeichnete man damit eine ärmere Person, die nur mit einem Spieß bewaffnet bei den Fußtruppen Dienst hat. Die konnten sich kein Pferd leisten, keine Rüstung. Die hatten also nur einen Spieß und mussten deswegen bei den Fußtruppen Dienst tun. Daher kommt der Name Spießbürger. Also der Spießbürger, der Bürger mit dem Spieß, der zu Fuß seinen Mann stand. Die Kurzform Spießer und das Adjektiv spießig kamen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf und bezeichnete im übertragenen Sinn einen Menschen, der einen begrenzten geistigen Horizont hat, in dem sich die geistige Kleinlichkeit seiner Lebensverhältnisse spiegelt. Also jemand, der relativ einfach gestrickt ist und sich gar keine großen Gedanken macht, wie lebe ich und warum lebe ich und was passiert um mich herum. Das Leben des Spießers ist geprägt durch eine Liebe zu immer gleichen, haltgebenden, den Tag, ja das ganze Leben strukturierenden Ritualen. Also der Spießer, der muss genau wissen, wenn ich reinkomme zur Eingangstür, da ist links das Gäste-WC und geradeaus geht es ins Wohnzimmer, in der Küche ist alles so und so. Also der Spießer lebt oder hat seine Kraft und seine Stabilität in festen Ritualen und einfach in festen Gegebenheiten. Er muss morgens um 7 Uhr muss er bei der Arbeit sein, der hat seine Brotbüchse, da ist immer dasselbe drin, in der gleichen Tasche. Ich überzeichne jetzt natürlich ein bisschen. Aber so war das in den 50er und 60er Jahren. Aber im Grunde genommen ist Spießertum eigentlich gar nichts anderes als der Wunsch nach Sicherheit, nach Regeln, die nachvollziehbar sind und nach einer Integration in die Gesellschaft. Schnell haben sich natürlich die Medien darauf gestürzt und eine ganze Reihe von Prototypen entwickelt, die uns als Comedians belustigen. So ein paar habe ich mal hier gezeigt. Vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt. Das Ekel Alfred hat ja fast jahrzehntelang das Fernsehen geprägt. Der Alfred Hetzlaff mit seiner Frau in Köln. Ne, das Ekel Alfred. Oder die Familie Heinz Becker aus dem Saarland. Auch ein Inbegriff einer spießigen Familie. Kommt ja mittlerweile wieder zur Belustigung in den dritten Programmen. Oder als letztes Beispiel der Erwin Pelzig aus Nürnberg, der also das Ganze in das fränkische Lokalkolorit verlagert. Also so richtige Spezialisten sind das. Doch was sich in den letzten 10 Jahren entwickelt, das ist weit von diesen Abziehbildern entfernt. Interessanterweise stellen Soziologen einen Zusammenhang fest zwischen dem Neospießertum, wie ich es am Anfang beschrieben habe, also das kollektive Tatortschau, die Designer-Couch und der Wirtschaftskrise. Es ist also ganz interessant, je stärker die Krise bei uns um sich greift, umso mehr flüchten die Menschen scheinbar wieder in diese greifbaren Dinge, in Dinge, an die sie sich festhalten können, an feste Formen und an Rituale, in denen sie Halt finden. So ergab zum Beispiel eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, dass für 20% der Deutschen stabile persönliche Beziehungen und Freundschaften wichtiger sind als vor der Krise. Also stabile Beziehungen und Freundschaften sind für 20% der Deutschen wichtiger, als das, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren war. Für 15% gilt das auch für die eigene Ehe oder Partnerschaft. Das sind ganz neue Töne. Die Suche nach Sinn und Orientierung wurde ebenfalls intensiver. 35% der Befragten gaben an, dass ihnen Werte wie Einkommen, Wohlstand und Sicherheit sehr an Stellenwert gewonnen haben. Je unsicherer die Zeiten und die Zukunftsaussichten, umso mehr wächst der Wunsch nach Ritualen und einem verlässlichen, kalkulierbaren Umfeld. Das Ganze ist natürlich auch vom Alter abhängig. Ganz interessant, dass sich im Leben vieler jungen Menschen mit der Gründung einer Familie ein Bruch auftut. Sobald ein junger Mensch eine Familie gründet, da passiert irgendwas. Ich kann mich ja gut erinnern, was hatten wir damals Freunde, bevor wir verheiratet waren? Und spätestens mit dem Zeitpunkt, wo wir verheiratet waren, ja, die anderen, die waren alle Singles, die waren Junggesellen, die hatten noch kein Interesse, zu uns zu kommen und abends das Babygeschrei anzuhören. Also man, es tut sich auf einmal etwas ganz Neues auf. Wo früher alles spontan ging, müssen nun mehr und mehr Regeln eingehalten werden. Und interessant ist die Beobachtung, vielleicht gebt ihr mir recht, dass Kleinkinder die allergrößten Spießer sind. Kleinkinder sind die allergrößten Spießer. Die Lieblingsgeschichte muss immer dieselbe sein. Wehe, ihr erzählt eurem Kind mal eine andere Geschichte. Das geht gar nicht so einfach. Schlaflieder müssen immer die gleichen sein. Die Spieluhr, die muss einfach abends spielen. Wehe, da ist mal was anderes. Unsere Enkeltochter hatte so einen Kuschelesel, hat es im Kindergarten vergessen und es standen Ferien an. Katastrophe. Na, wenn sich nicht die Kindergartenschwester erbarmt hätte und hätte angerufen, der Esel ist noch da. Ne? Das wäre eine Katastrophe geworden. Beim Essen muss jeder am gleichen Platz sitzen. Wenn man nun alle Klischees und Übertreibungen wegnimmt, dann bleibt doch als Kern und Begründung für das, was man als spießig definiert, ein tief im Innern des Menschen verwurzelter Wunsch nach Sinn und Orientierung, nach Halt und Sicherheit übrig. Der von der Werbung so suggerierte Wunsch nach Freiheit und Abenteuer hält der Herausforderung in der Praxis meist nicht stand. Man sieht es gerne, den Marlboro-Mann hat mit brüchiger Stimme auf dem Pferd, aber so selber sich da drauf setzen, das ist dann doch wieder eine ganz andere Geschichte. Oder Paragliding, Fallschirmfliegen, was es alles so gibt. Es sind ganz wenige, die das machen, ne? Aber es vermittelt irgendwie so im Inneren der Wunsch der Freiheit, aber wenn man das selber machen soll, na, dann tritt man doch ein bisschen zurück. Der Wunsch nach Sicherheit und Tradition, ist das so verkehrt? Beim Nachdenken kam ich auf eine Stelle in 5. Mose 6, den Vers 4. Oskar hat ihn vorhin vorgelesen, ich lese ihn nochmal. Es ist das Schema Israel. Das lernen die, oder lernten über die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende. Mit der Muttermilch haben das die Juden in sich aufgenommen, dieses Höre Israel. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Kraft, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das Festhalten an bestimmten Grundsätzen und Regeln wurde Israel ganz besonders anbefohlen. Die meisten von uns kennen das Bild sicher eines orthodoxen Juden, der sich so vor und zurück wiegend irgendetwas murmelt. Und was er murmelt, das ist das da, das ist das Schema Israel. Ich war einmal sehr gerührt, als ich einen Spielfilm über den Holocaust gesehen habe. Und es war eine Situation, da wurden die Leute abtransportiert nach Auschwitz. Und in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, hatten sie nichts anderes als dieses Schema Israel. In ihrer tiefsten Not haben sie sich daran, an diese Worte, an diese Verse erinnert. Und das hat ihnen in dieser wirklich ausweglosen Situation noch Trost und Halt gegeben. Die Juden binden sich dieses Schriftstück, dieses Wort, in kleine Kästchen vor die Stirn. Die nehmen das wörtlich so, wie es hier drin steht. Die haben Gebetsriemen, die sie sich umwickeln, um eben einfach diese sich immer wieder vor Augen zu halten. Das Festhalten dieser Traditionen, das Besinnen auf die Herkunft und auf die Abhängigkeit von Gott, hat Israel bis heute davor bewahrt, als Volk mit eigener Identität unterzugehen. Das hat Israel geholfen, über die Jahrtausende hinweg als Israel, als Volk zu bestehen. In der Diaspora, in der Zerstreuung, war das bindende Fundament und das Element, was Israel geholfen hat, bis heute zu bestehen. Und auch nur so konnte der Glaube an den einzigen Gott die Zeiten überdauern. Das darf aber nicht missverstanden werden. Es geht nicht um das Klammern an modischen Strömungen, an Kleiderordnungen oder an Gottesdienstordnungen. Die Liebe zu Gott, das Wissen um seine Berufung, seine Regeln für das Miteinander in den 10 Geboten und seine Verheißung an die Menschen. Darauf kommt es an. Ohne dieses akribische Festhalten an den Überlieferungen könnten wir heute nicht in der Bibel lesen und sie als authentisches Wort Gottes achten. Wenn das nicht so genau weitergegeben worden wäre, das wäre heute verwässert und überhaupt nicht mehr in seinen Grundzügen als das zu erkennen, was es wirklich ist. In Matthäus 28 gibt Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl. Dort steht, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Mit anderen Worten bedeutet das genau dasselbe. Jesus hat seine Jünger eingeschworen, geht hin und erzählt das, was ihr von mir habt, das, was ihr von mir wisst, die Grundzüge des Glaubens, erzählt das, so wie ihr es von mir erfahren habt, an andere weiter. Jesus gibt seinen Jüngern auf, worauf es ankommt. Das Festhalten an der Lehre und an den Grundlagen des Glaubens. Damit sendet er sie aus und das Evangelium breitet sich aus. Und die Lehre und die Grundlage des Glaubens von damals sind auch heute noch unsere Fundamente. Gewiss gab es im Laufe der Jahrhunderte die unterschiedlichsten Frömmigkeitsstile. Kaum einer davon hat die Zeiten überdauert. Aber geblieben ist der Glaube an Gott, den Schöpfer, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Du hast es vorhin so schön gesagt, an den dreieinigen Gott. Ein Mirakel, was nur wir Christen nachvollziehen können. Der Glaube an den auferstandenen Jesus, der durch seinen Sieg am Kreuz den Weg für uns zu Gott frei gemacht hat und die Hoffnung auf seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Diese Dinge gilt es festzuhalten und weiterzugeben. Paulus, ein Mann, der gewiss kein Spießer war, der hat sein Leben einmal um 100% umgekrempelt, der ist vom Schriftgelehrten, ist er zum glühendsten Anhänger von Jesus Christus geworden. Dieser Paulus hat seinem Schüler Timotheus Folgendes mit auf den Weg gegeben. In 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 4, Vers 2. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut worden ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allen guten Werken. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Predige das Wort, stehe dazu und weise zurecht, drohe und ermahne. Wir sehen auch hier, das Bewahren und Festhalten an den Ursprüngen des Glaubens und der Lehre zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wie ist das nun zu verstehen? Sollen wir jetzt alle wie die orthodoxen Juden mit Gebetsriemen umherziehen? Sollen wir uns kleine Kästchen auf die Stirn binden mit dem Schema Israel? Müssen wir unsere Kleiderordnung über den Haufen werfen und uns im biblischen Stil kleiden, wie das damals war? Wäre vielleicht Hebräisch, Aramäisch oder sogar Latein die angemessene Sprache für unsere Gottesdienste? Wenn man so manche Glaubensgemeinschaften betrachtet, könnte man meinen, es wäre so. Da wird zum Teil an Traditionen festgehalten, die vielleicht vor 500, 600 Jahren, als diese Religionsgemeinschaften entstanden sind, modern waren, aktuell waren, aber das ist doch heute nicht mehr angebracht und kann uns auch keinen Schritt weiterhelfen. Es geht nicht um die Form, es geht um die Inhalte. Stile haben sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Man singt heute andere Lieder wie vor 100 oder 200 Jahren. Man singt sie noch gerne, aber nicht nur. Der Kern der Botschaft, der Glaube an Gott, den Schöpfer, an Jesus, seinen auferstandenen Sohn und an sein Erlösungswerk auf Golgatha, das darf nicht verändert werden. Ich kann verstehen, dass man aus Angst, die Traditionen zu verlieren, alles Neue ablehnt. Das ist eine Schutzhaltung. Ich habe Angst, meine Traditionen zu verlieren, deswegen lasse ich das Neue gar nicht erst auf mich zukommen. Die Juden haben aus den zehn Geboten ein äußerst kompliziertes und umfassendes Werk von Gesetzen aufgebaut. Also das, was mal ursprünglich zehn Gebote waren, ist im Laufe der Jahre ausgewuchert, riesengroß geworden und niemand ist in der Lage, dieses Gesetz einzuhalten. Es ist ein Lehrsystem. Da gibt es gelehrte Universitäten, die das lehren. Ich glaube, keiner weiß, das Gesetz von A bis Z überhaupt zu sagen, geschweige denn zu interpretieren oder auch nur einzuhalten. Und demgegenüber steht die Aussage von Jesus, dass er, Jesus, der einzige Weg und der alleinige Weg ist, zu Gott, dem Vater, zu kommen und kein noch so vollkommenes Gesetz. Das Gesetz bringt überhaupt erst die Sünde an den Tag. Es ist für uns eine Gratwanderung zwischen Traditionen und neuen Ideen. Wie können wir diesen Weg gehen, ohne nach links oder rechts abzustürzen? In 1. Johannes 4, Vers 1 lesen wir: Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Gott, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Und in Epheser 5, Vers 10 steht: Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfen, das ist der Schlüssel. Aber wer prüfen will, der braucht natürlich Maßstäbe und Richtlinien. Und nun kommen wieder unsere Grundlagen ins Spiel. Anhand Gottes Wort sollen und müssen wir prüfen, was gut und richtig für uns ist. Wer verlässliche Ergebnisse haben will, der braucht gute Maßstäbe. Keine, die Stilen und Trends angepasst sind. So sind auch für die physikalischen Grundeinheiten entsprechende Referenzen entworfen worden. Ich denke an das Urmeter, das wird seit vielen Jahren in Paris aufbewahrt. Und wenn irgendjemand einen Maßstab, Länge oder irgendetwas in Zweifel stellt, da hätte man dort eine Referenz. Dort ist etwas, das definiert genau, wie lang ist ein Meter. Genauso gibt es ein Urmaß für die Zeit, es gibt ein Urmaß für alle physikalischen Grundeinheiten. Gut, dass es das so gibt, sonst hätte man uns heute vielleicht schon den Meter ausgeredet oder noch manch andere grundlegende Dinge. Unsere Referenz in Glaubensfragen und in Lebensfragen ist Gottes Wort. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Wort unverändert zu bewahren und anzuwenden. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen darauf achten, dass das, was wir als Werkzeug haben, um unser Leben auszurichten und zu prüfen, ob die Dinge, die wir tun, gut sind, dass wir dieses Werkzeug pflegen und ja, wirklich sorgsam als gebrauchstüchtig erhalten. Die Bibel endet in Offenbarung 22, in den Versen 18 und 19, mit folgenden Worten. Ich bezeuge allen, sagt Johannes, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches der Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Zeitweise hatte ich doch tatsächlich Angst, ich wäre ein Spießer. Weil mir bestimmte Traditionen und die Wurzeln meines Glaubens so viel bedeuten. Ich bin beruhigt, dass ich kein Spießer bin. Ich benehme mich zwar manchmal spießig und berufe mich auch auf solche grundlegenden Dinge, aber was ich mir bewahrt habe, und darauf bin ich eigentlich auch ein bisschen stolz, dass ich offen bin für Neues, dass ich wirklich offen sein kann, dass ich neue Dinge auf mich zukommen lassen kann und ich einfach die Freiheit habe, diese neuen Dinge anhand von Gottes Wort, anhand von dem, was meine Geschwister mir sagen, zu prüfen. Und dann habe ich die Freiheit auszuwählen, ist es gut für mich oder ist es nicht gut. Ich habe beim Vorbereiten dieser Predigt in meiner Schublade dieses Mäppchen gefunden. Mein wortloses Buch steht da drauf. Ich nehme an, wer mal im Kindergottesdienst war, der kennt so ein Ding. Das ist ein kleines Buch, hat nur ein paar wenige Seiten. Und da stehen wirklich keine Worte drin. Da ist eine goldene Seite, da ist eine weiße Seite, da ist eine rote Seite und eine schwarze Seite. Ich müsste so rum anfangen, die schwarze Seite ist die erste. Und das, was unsere Glaubensgrundlagen sind, das, was wir brauchen, um zu überleben, was uns hilft, im Alltag zu bestehen, das steht in diesem kleinen Büchlein drin. Kein Wort, aber hier sind unsere Glaubensgrundlagen drin. Das Schwarze, was ist das? Wer weiß es? Ja? Das ist unser Herz, unser schwarzes Herz voller Sünde. Das Schwarz ist das Bild für die Sünde. Ganz einfach, ne? Dann haben wir hier eine rote Farbe. Weiß jemand, was die rote Farbe ist? Jemand anderes noch?
Liebe.
Nein! Was ist denn rot? Jesu Blut ist rot, genau. Also die rote Farbe steht für das Blut von Jesus. Und was macht dieses rote Blut von Jesus? Die Farbe weiß. Ganz einfach, es reinigt unser schwarzes Herz. Unser schwarzes Herz wird weiß. Und was soll das Ganze? Es kommt die goldene Farbe ins Spiel. Habt ihr auch als Kind vom goldenen Buch des Lebens erzählt bekommen? Nee? Nee? Also ich habe das erzählt bekommen. Ich glaube, der Onkel Oskar war damals in der Sonntagsschule. Er hat uns das auch erzählt, dass man ins goldene Buch des Lebens, die Bibel spricht nämlich davon, das ist das Buch, wer da drin steht, der wird im Paradies mit Gott sein. Der wird im Himmel mit Gott sein. Ganz einfach. Das sind unsere Grundlagen des Glaubens. Und die müssen wir festhalten. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn ich das, was ich tue, was mein Leben bestimmt, was mein Leben ausmacht, an diesen Grundregeln orientiere, ganz einfach, dann liege ich richtig. Dann muss ich mich nicht fragen, sind die Lieder, die wir Sonntag singen, sind die angepasst? Müssen wir uns da was anderes überlegen? Ist die Kleidung, die ich trage, ist die angepasst? Müssen wir vielleicht eine andere Sprache haben? Darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass wir hier in diesen Räumen, in den Gesprächen mit unseren Freunden, dass wir darauf Wert legen, dass wir wissen, wir können hier sein, weil Jesus für uns gestorben ist, weil er mit seinem Blut unsere Sünden hinweggenommen hat, dass wir den Weg zu Gott, dem Vater, offen haben. Amen.